Ihr Lieben, oh, ich bin laut. Muss ich heute flüstern? Guten Morgen. Ihr Lieben, schön euch zu sehen. Und wie immer freue ich mich, ihr Lieben, mit euch Gottes Wort zu teilen. Es geht heute nicht um Himmelfahrt, aber Henrike hat so schön eingeleitet. Jesus ist zum Vater gegangen, aber er hat gesagt, hey, ich lasse euch nicht alleine zurück. Ich sende euch den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, wartet. Und vielleicht nutzen wir heute Morgen einfach mal eine kurze Zeit der Stille, wo wir vor Gott warten wollen, ihn zum Ausdruck bringen wollen, hey, ich glaube an dein Versprechen. Ich glaube an das, was du für mich bereithältst und ich warte hier und ich möchte empfangen. Lass uns einfach einen Moment der Stille haben und dann möchte ich beten. Jesus, was muss es für ein Gefühl gewesen sein, zurück zum Vater gegangen zu sein? Wieder ganz eng diese Verbindung zu erleben. Und doch hast du uns nicht uns selbst überlassen, sondern du hast uns einen Tröster gegeben, einen Wegweiser, jemand, der in der Lage ist, uns in deine Wahrheit zu führen und uns alles zu lernen, was du uns beibringen wolltest, Herr. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du hier in unserer Mitte heute Morgen wirkst, im Wort, im Zuhören, in unserem Miteinander. Wir glauben, dass dein Wort wahr ist. Wir glauben, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du sprichst und dass du Dinge tun kannst und willst, die wir für unmöglich halten. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort unser Zuspruch ist und auch heute Morgen für uns gilt. Amen. Ein Sprichwort sagt, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und ich glaube, das trifft es sehr passend. Denn Bilder sind in der Lage, uns etwas darzustellen, etwas für uns greifbar zu machen, wofür so viele Worte gar nicht in der Lage wären. Und die Bibel benutzt auch immer wieder an den unterschiedlichsten Stellen Bilder, um uns etwas verständlich zu machen. Und deswegen haben wir uns in den letzten Wochen immer wieder mit diesen Bildern beschäftigt, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, was eigentlich Glaube ist. Denn wenn wir es verstehen, ein Verständnis haben, dann können wir aus diesem Verständnis Konsequenzen für unser Leben übernehmen. Und letzte Woche hatten wir das Bild eines menschlichen Körpers. Die Bibel sagt, ihr seid der Leib Christi. Wir Gläubigen gemeinsam bilden diesen Leib. Und die Botschaft war sehr simpel, aber klar, hey, wir brauchen einander, wenn wir wachsen wollen. Und die Bibel sagt, wir sollten wachsen, sonst bleiben wir unmündige Kinder. Aber Gottes Ziel ist, dass wir reife Menschen werden. Und heute möchte ich mir mit euch ein Bild anschauen, das weiter in diese Richtung geht und diese Frage noch ein wenig mehr vertieft. Was bedeutet es eigentlich, Gemeinde zu sein? Was bedeutet es hier, dass wir hier irgendwie auf eine Art und Weise versammelt sind? Und dieses Bild wird uns sehr deutlich zeigen, dass Gemeinde zu sein so viel mehr ist als ein Sonntagsgottesdienst. So viel mehr ist als irgendwie ein Haushaltsplan, irgendwelche Dienste oder irgendwelche Programme. Und in Hebräer 12 finden wir etwas von dieser Größe. Das ist nicht der Haupttext heute, aber er möchte uns ein wenig dort hineinführen. Wisst ihr, der Schreiber der möchte seine Zuhörer ermutigen. Er weiß, Glaube ist schwer, da ist Bedrängung, da sind Schwierigkeiten und er möchte sie ermutigen, zur Ausdauer im Glauben. Ausdauer im Glauben zu beweisen. Und dann macht er sie auf Folgendes aufmerksam und ich habe das mal ein wenig zusammengefasst, sonst wäre das zu viel. Wir starten bei Vers 18 in Hebräer 12. Dort sagt der Schreiber: Ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, den man berühren konnte. Dann führt er ein paar Sachen auf. Und dann in 22 weiter. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, den himmlischen Jerusalem. Und zu den Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Und dann sagt er in Vers 28, wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Also der Schreiber beschreibt uns hier etwas und sagt, das, was Gemeinde ist, das ist mit dem Auge aus geistlicher Sicht nicht einfach so ersichtbar, wie es damals das Volk Israel, als es am Berg Sinai war, sehen konnte. Die konnten diesen Berg anfassen, was dort passierte. Aber trotzdem, sagt er, von Gottes Thron kommt eine Kraft in diese Welt. Und es ist das Reich Gottes. Und diese Kraft hat die Macht. Und sie wird es eines Tages alles Böse und alles Leid heilen. Das ist die Verheißung. Und weiter sagt dann der Schreiber, wenn du Christ bist und wenn du dich mit anderen Christen versammelst, was wir heute hier tun, mit dem Ziel, Gott zu anbeten, dann sagt er, dann fließt diese Kraft von Gottes Thron. Und dann wirst du ein Teil davon. Die Kraft, die eines Tages alles Böse, alles Leid beseitigen wird. Ihr habt heute schon Anteil. Und diese Kraft, die ist durch nichts zu erschüttern. Also wir leben in einer Zeit, wir haben es heute Morgen noch im Gebet so gesagt, wow, was wir hier erleben, das ist verrückt. Wir erleben Chaos. Wir erleben Erschütterung, Unsicherheit. Und doch sagt die Bibel zugleich, leben wir in einer Zeit, wo genügend Autorität vorhanden ist, genügend Kraft Gottes, um dem allem zu begegnen. Das sagt die Bibel. Wir müssen keine Angst haben in dieser Zeit, sondern wir haben genügend Autorität und genügend Kraft in dieser jetzigen Zeit, um dem zu begegnen. Und der Schreiber sagt, das geschieht, wenn ihr euch zu einer Gemeinde zusammenschließt. Und deswegen die Frage, wie schließt sich eine Gemeinde zusammen? Und darum soll es heute gehen, und das macht der gute Paulus. Wer sonst? Er beschreibt uns das, wie das passiert. In Epheser 2, die Verse 18 bis 22. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesem Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Paulus gibt uns hier eine Vorstellung von dem, was Gemeinde ist. Gott baut uns zusammen zu einem heiligen Tempel. Gott baut dich und mich zusammen zu einem heiligen Tempel. Das, sagt Paulus, ist Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, die zusammen aufgebaut werden. Und die erste Frage, die ich mir mit euch heute stellen möchte, ist: Warum möchte Gott uns zu einem heiligen Tempel aufbauen? Ich habe euch sogar ein schönes Bild mitgebracht. Sieht es gut aus? Warum? Warum will er uns zu, ihr könnt euch noch daran erinnern, oder? An das Bild vor Ostern. Ein heiliger Tempel sieht natürlich anders aus. Aber die Frage ist, warum will er dich und mich zu einem heiligen Tempel aufbauen? Und die Antwort gibt uns Paulus. Er sagt, wir sind Bausteine. Du bist ein Stein. Ich merke schon, das löst in dir Leidenschaft aus. Ein Stein. Ich gebe dir noch ein Wort von Petrus. Der greift das auch auf. Er sagt zumindest, du bist ein lebendiger Stein. Okay? Du bist ein lebendiger Stein. Aber das Bild bleibt dasselbe. Wir sind Bausteine. Und Bausteine sind nicht dafür gedacht, alleine dazustehen. Wofür wird ein Baustein genutzt? Um Teil eines Ganzen zu sein. Du bist Teil eines Puzzles. Und der Grund, warum du Ortsgemeinde brauchst, ist, dass du für dich alleine als ein Baustein kein Gebäude sein kannst. Du musst Teil von etwas Größerem sein. Das ist Paulus Antwort an dich. Du musst Teil von etwas Größerem sein. Und ich glaube, wir alle haben schon so Momente erlebt, wo in uns dieses Bedürfnis geweckt wurde, Teil etwas Größerem zu sein. Als ich so die Predigt vorbereitet habe, musste ich sofort an die WM 2014 denken. Hey, da sind wir Weltmeister geworden. Weltmeister. Kann uns keiner mehr nehmen. Wir sind 2014 Weltmeister geworden. Und es war eine verrückte Zeit. Nicht nur, weil überall Fahnen und sowas an den Autos waren, sondern hey, die ganze Nation hat mitgefiebert. Und als Götze dieses Tor geschossen hat, alle sind ausgerastet. Und Oldenburg, das war wild, manches war auch gefährlich. Aber die ganze Nation, wir waren alle zusammen, wir haben gejubelt, als hätte jeder von uns dieses Tor geschossen. Keiner von uns stand auf diesem Platz. Und doch haben wir so mitgefiebert, wir haben gewonnen, wir sind Weltmeister geworden. Das war so ein Moment für mich, wo ich gesagt habe, wow, das ist hier etwas Größeres als nur ich selbst. Und unsere Kultur, in der wir leben, sie möchte uns einreden, hey, sei für dich selbst. Sorg für dich. Aber dieses Bedürfnis bringt uns immer wieder zum Ausdruck, dass wir etwas brauchen, du und ich, das größer ist als nur dein persönliches Glück, nur dein persönlicher Erfolg. Und die Bibel sagt dir, wenn in deinem Leben das Einzige ist, was für dich zählt, wenn das Einzige ist, dein persönliches Glück, dein persönlicher Erfolg, dann schrumpft dein Leben zu etwas sehr klein. Und du wirst unfähig zu etwas, was größer ist als du selbst. Ich möchte dich heute Morgen fragen, hey, gibt es eine Sache in deinem Leben, die größer ist als du selbst? Die größer ist, als dass du glücklich bist, dass du berührt wirst, dass es dir gut geht. Gibt es etwas, was größer ist? Wo du merkst, wow, dafür bin ich bereit, Opfer zu bringen. Dafür bin ich sogar bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen. Hast du sowas in deinem Leben? Wenn du sowas nicht hast, dann bist du nicht bereit, dich auf echte Gemeinschaft einzulassen. Wisst ihr, der Soziologe Robert Beller, der lebt schon nicht mehr, der hat viel geforscht über Gemeinschaft, Individualismus und der hat mal was geschrieben in Bezug auf diese Spannung, in der wir leben. Des Individualismus, ich und wir. Und er hat herausgefunden, dass der Grund, warum immer weniger Gemeinschaft ist, vorhanden ist, liegt darin, dass Gemeinschaft, echte Gemeinschaft, nicht nur mal kurz hier zusammenzukommen, mal einen Kaffee zu trinken, sondern echte Gemeinschaft auf Dingen beruht, die höher sind als man selbst. Nämlich gemeinsame Ziele und sich diesen gemeinsamen Zielen auch zu verpflichten, ob sie mir jetzt gerade passen oder nicht. Und er schreibt, deswegen leben wir in einer Zeit von ganz vielen Bekanntschaften, aber so wenig echter Gemeinschaft. So viele Menschen, die einsam sind, weil Menschen nichts haben, außer für sich selbst zu leben. Und in unserer Kultur ist das das normalste Welt, aber die Bibel sagt, es ist ein trauriges Zeugnis. Denn die Bibel sagt, du bist zu etwas anderem berufen. Du bist zu etwas anderem berufen, weil du ein Baustein bist. Ein Baustein, der nicht für sich selbst stehen soll, sondern eingebaut werden soll in etwas Großes, etwas Gemeinsames. Dazu sind wir berufen. Die zweite Frage, die ich mir mit euch heute stellen müsste, ist, wie werden wir zusammengebaut? Vielleicht stehst du an dem Punkt und sagst, ja, ich habe es verstanden. Ich bin ein Baustein, ein lebendiger Baustein natürlich. Und ich kann für mich selbst kein Gebäude bilden. Wie kann ich also in diesen Bau Gottes eingebaut werden? Und Paulus, der war Zeltbauer. Der kannte sich mit Statik und all diesen Dingen aus. Und der hat dieses Bild nicht einfach nur als Bild gebraucht, sondern da steckt auch etwas dahinter. Wenn du als ein Baustein in einen Bau eingefügt werden möchtest oder dafür brauchbar sein möchtest, dann musst du in den Dimensionen des Gebäudes eine Beziehung haben. Du musst dazu passen. Du musst zur Tiefe passen. Du musst zur Höhe passen und auch zur Breite passen. In all den drei Aspekten musst du in der richtigen Beziehung stehen. Und diese drei Dimensionen möchte ich mir mit euch anschauen. Das also die Tiefe. Die Tiefe, auf dem der Stein steht. Und was sagt Paulus? Worauf ist Gemeinde gebaut? Er sagt nicht Jesus oder nur Jesus, sondern Paulus sagt auf das Fundament der Apostel und Propheten. Auf das Fundament der Apostel und Propheten. Denn sie sind die, die das Wort gebracht haben. Und die Apostel und Propheten, das waren keine Prediger, so wie ich, die versuchen, Gottes Wort auszulegen. Ich sage euch, hört und prüft an Gottes Wort. Aber diese Männer, die kamen direkt aus der Gegenwart Gottes. Direkt aus der Gemeinschaft von Jesus. Und sie haben nicht gesagt, hey, das ist was Nettes, das ist ein gutes Wort für dich, versuch das mal anzuwenden. Sondern sie haben, das ist Gottes Wort. Und wenn du dich darauf nicht stellst, wenn du das ablehnst, dann hast du keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Sagt Paulus, das ist das Fundament. Und wenn du dieses Fundament, dieses Wort ablehnst, sagt Paulus, dann hast du keinen Platz in der Gemeinde Jesu Christi. Und ich weiß, so welche Worte sind super schwer in unserer Zeit zu hören, aber Paulus sagt, die Offenbarung, das Fundament der Apostel und Propheten, sie sind das Fundament der Gemeinde. Nichts anderes, weil nichts anderes in der Lage ist, die Gemeinde Jesu zu tragen. Kein anderes Fundament. Kein emotionaler, schöner Lobpreis von Jonas. Keine ausgeklügelten Predigten und auch nicht der beste Kaffee nach dem Gottesdienst sind in der Lage, diese Gemeinde zu tragen. Und lass mich dir auch erklären, warum das so wichtig ist. Wir haben schon in Hebräer gehört, das, woran wir Anteil haben, das ist unerschütterlich. Und das Wort Gottes, das die Apostel und die Propheten gebracht haben, es ist Wahrheit. Und die Gemeinde Jesu Christi, die durch alle Zeiten hinweg steht, sie braucht etwas, was für alle Zeiten tragfähig ist. Fest. Und absolut. egal in welcher Zeit, Epoche wir uns befinden. Und ein Fundament, das kannst du nicht verschieben, oder? Ein Fundament muss absolut feststehen, absoluten Halt geben. Und wenn es das nicht ist, dann wird ein Gebäude rissig. Und wenn du sagst oder deine Sicht ist, dass du diesem Fundament der Apostel und Propheten kein Vertrauen schenkst, dich darauf nicht aufbauen lässt, hey, dann ist das dein vollkommenes Recht. Das darfst du glauben. Aber Paulus sagt, wenn du so denkst, dann hast du beschlossen, dein eigenes Fundament zu sein. Wenn du so denkst. Und dann kannst du nicht in den Bau Gottes eingefügt werden. Wenn du Teil der Gemeinde Jesu sein möchtest, wenn du sagst, Jesus, ich möchte mich in deinen Bau einfügen lassen, dann musst du bereit sein, dich der Autorität des Wortes Gottes zu unterstellen. Denn die Bibel sagt, dazu sind du und ich berufen. Du als ein Baustein bist dazu berufen, auf etwas zu stehen, das unerschütterlich ist, das fest ist, durch alle Zeiten hindurch. Der zweite Punkt ist die Höhe. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gebäude. Es gibt Wolkenkratzer. Gestern war mein Sohn, oder die letzten Tage war er bei so Lego-Bautagen. Und am Ende ging es dann darum, wer baut natürlich bei Jungs, ne? Wer baut den höchsten Wolkenkratzer? Und die Frage müssen wir uns auch stellen. Wozu ist diese Gemeinde bestimmt? Wozu wächst sie heran? Wozu? Und Paulus sagt, sie wächst zu einem heiligen Tempel. Dafür ist sie da, die Gemeinde Jesu, dass sie heranwächst zu einem heiligen Tempel. Wisst ihr, und die Gemeinde Jesu, sie steht auf vielen Säulen, die sie tragen. Da gibt es diakonische Arbeit. Eine Säule, den Armen zu helfen, den Notleidenden zu helfen, den Menschen das Evangelium zu bringen. Letzte Woche ging es auch um Gemeinschaft, miteinander verbunden zu sein. Aber der Hauptzweck, sagt Paulus, wofür eine Gemeinde gedacht ist, ihr Zweck ist, ist Menschen in die Gegenwart und mit der Kraft Gottes zu verbinden. Das ist ihr Hauptzweck. Wenn wir das nicht tun, dann können wir ganz vielen Menschen helfen, dann werden wir wohltätig sein. Und wir können auch ganz schön Beziehungen haben. Aber Paulus sagt, das ist der Hauptzweck, Menschen in die Gegenwart und in die Kraft Gottes zu führen und sie damit zu verbinden. Und ich habe vor Ostern über die Tempelreinigung gesprochen. Und ich habe gesagt, dass jeder Christ der Tempel Gottes ist. Wir Christen sind nicht nur jemand, die an etwas glauben oder die etwas tun, sondern uns zeichnet aus, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Das ist, was ein Tempel auszeichnet. Aber das passiert nicht einfach so. Du bist nicht einfach so der Tempel Gottes, weil du jetzt heute hier sitzt, weil du schöne Lieder singst, mir so fleißig zuhörst, sondern in Vers 18 steht geschrieben, dass wir durch Jesus in einem Geist vor Gott treten. Und Paulus sagt, wenn du dich in den Bau Gottes einfügen lassen möchtest, wenn du dich einfügen lassen möchtest zu einem heiligen Tempel, dann musst du bekehrt sein. Und vielleicht sitzen heute viele hier und sagen, hey, ist doch selbstverständlich, klar, ich glaube an Jesus, aber viele Menschen wissen gar nicht, ob sie wirklich bekehrt sind. Viele Menschen wissen das gar nicht. Viele Menschen wissen auch gar nicht, was Bekehrung ist. Und wir sehen hier, dass wir nicht einfach ein loser Stein sind, der irgendwo rumliegt und den Gott dann aufnimmt und sich einbaut, sondern die Bibel sagt uns, dass wir bereits ein Baustein eines Gebäudes sind, nämlich ein Baustein dieser Welt. Und wir sind ein Baustein, der herausgehauen werden muss. Und diese Umwandlung, aus der Welt hinausgenommen zu werden und bereit gemacht zu werden für den Bau Gottes, das ist Bekehrung. Es ist die Erkenntnis zu verstehen, hey, das, worauf mein Leben stand, das ist nicht tragfähig. Das, worauf ich stehe, das daraus muss ich herausgeschnitten werden. Und der Einzige, der dazu in der Lage ist, das zu vollziehen, ist Jesus Christus, weil er sein Leben am Kreuz für meine Schuld gab und mich dadurch rausgelöst hat aus diesem Bau und mich einfügen möchte in den Bau Gottes. Paulus sagt, Jesus ist der Eckstein des Fundamentes. Er ist es, mit dem alles steht und fällt. Jesus als Eckstein in seinem Leben zu haben, bedeutet nicht, irgendwie an Jesus zu glauben. Auch nicht, Jesus für was Gutes zu halten oder Jesus ist mein Helfer, der mir durch schlechte Zeiten hilft, sondern er ist mein kostbarer Schatz, an dem sich maßgeblich mein ganzes Leben ausrichtet. Das bedeutet es, in der Höhe ausgerichtet zu sein. Hey, wenn das in deinem Leben passiert, dann sagt die Bibel, dann wohnt Gottes Geist in dir. Dann bist du ein Tempel Gottes. Aber Paulus sagt, wenn du ein Tempel Gottes bist, dann bist du das niemals allein. Du bist nicht ein Tempel, der einfach so für sich selbst steht. Und ich möchte noch einmal mit euch zu unserem guten Petrus rüberspringen, weil er uns so gut veranschaulicht, was es bedeutet, in Relation in der Breite zu stehen. Lasst uns mal lesen, was Petrus in 1. Petrus 2 sagt. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ich hatte es am Anfang schon ganz kurz angerissen, als Gott Israel damals aus Ägypten befreit hatte und sie an den Berg Sinai führte, da sagte er zu ihnen, dass Israel sein Eigentum sein sollte. Ein Königreich aus Priestern und ein heiliges Volk. Das hat damals Gott schon zu Israel gesagt und sie dazu berufen. Ein Königreich aus Priestern und ein heiliges Volk. Und schon dort hat Gott gesprochen, dass er nicht Menschen, Einzelpersonen möchte, die an ihn glauben, sondern ein Bundesvolk, eine Gemeinschaft. Und deshalb haben sich auch die Menschen, die Israeliten, einander verpflichtet. Einander und Gott. Und sie haben einen Eid geleistet. Das gehört zu einem Bund dazu. Sie haben gesagt, Gott, wir werden dir und einander dienen. Das ist am Berg Sinai geschehen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? 2. Mose 19, lest das gerne mal nach. Die Herrlichkeit Gottes kam auf das Volk hinab. Die Herrlichkeit Gottes. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten so viel von Klaus Günther über die Herrlichkeit Gottes gehört. Und wisst ihr, und Petrus sagt jetzt, was dort sichtbar geschehen ist, das wendet er jetzt nun auf uns an. Er sagt, wenn das Fundament in deinem Leben, die Offenbarung der Apostel und der Propheten ist, wenn Jesus Christus der Eckstein, der dein kostbarer Schatz ist, an dem du maßgeblich alles in deinem Leben ausrichtest. Und wenn du dich dazu entscheidest, nicht als Einzelner zu glauben, sondern dich als einen Baustein in eine Gemeinschaft einbauen lässt. Wenn du dich Gott und den anderen verpflichtest, dann sagt Petrus, die gleiche Herrlichkeit, die auf den Berg Sinai gefallen ist. Die ganze Erde hat gebebt. Die Menschen waren so von Ehrfurcht erfüllt. Er sagt, das Gleiche geschieht in der Gemeinde. Wenn das passiert, diese drei Komponenten, dann kommt die Herrlichkeit und steht uns als Gemeinde zur Verfügung. Aber nicht dir individuell, sondern wenn wir gemeinsam aufgebaut werden, durch jeden Stein, der sich einbauen lässt. Und wisst ihr, das ist ein erstaunliches Versprechen, was Gott uns gibt. Ein Versprechen wie an Himmelfahrt, wo Jesus sagt, ich lasse euch nicht zurück, sondern ich werde euch den Heiligen Geist geben. Wartet. Was haben die Jünger getan? Sie haben gewartet. Sie haben das getan, was Jesus gesagt hat. Und Petrus sagt, wenn wir das tun, uns so in diesen Bau einbauen lassen, in eine Gemeinschaft verbinden, uns verpflichten, dann erleben wir eine Herrlichkeit, die sonst so nicht möglich ist. Wisst ihr, wir haben es heute Morgen noch gebetet. Warum sagt Jesus, dass wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er mitten unter ihnen ist? Es ist eine ganz besondere Verheißung, auch wenn man sich eins macht, wenn man eine Gemeinschaft ist. Wisst ihr, du kannst die Bibel alleine lesen. Tue ich, glaube ich, 95% der Zeit. Und Gott wird zu dir sprechen. Damit darfst du rechnen. Aber es ist etwas anderes, mit anderen Bibeln zu lesen. Manchmal ist es auch anstrengend, bin ich auch ehrlich. Aber du wirst die Bibel besser verstehen, weil Gott mehr Raum bekommt zu sprechen. Und das Gleiche erleben wir auch am Sonntag. Und ich finde, Lobpreis ist immer das beste Beispiel dafür. Es ist gut und wichtig, wenn du in deinem Alltag Lobpreis machst, Gott anbetest. Das ist so wichtig. Und auch Jesus sagt, wir sollen uns in unser Kämmerlein zurückziehen und mit Gott alleine sein. Aber wir merken, wenn wir hier sonntags sind, unsere Stimmen vereinen, uns eins machen in einem Ziel. Nicht, oh, singe ich heute schöner als Ingo oder so welche Sachen. Gott freut sich bestimmt an meiner Stimme mehr als an Ingos oder so. Nein, wir machen uns ein Ziel, egal wie schräg wir singen. Gott hört uns immer durch Jesus Ohren, zum Glück. Wenn wir uns ein Ziel eins machen, dann merken wir, dass in dem Lobpreis etwas passiert, was wir aus uns alleine nicht so machen können. Was passiert? Es ist die Teilnahme an etwas, das größer ist als du für dich selbst. Und die Bibel sagt, Gottes Herrlichkeit bricht auf eine besondere Art und Weise durch, wenn Menschen dies tun. Das ist Gemeinde, sagen Paulus und Petrus. Ein heiliger Tempel aus lebendigen Stein. Das ist Gemeinde. Sie ist nicht einfach eine Organisation, sondern sie ist eine Gemeinschaft, in der Gottes Herrlichkeit wohnt. Und es ist so schön. Wir leben in einer Zeit, sagt die Bibel, es ist alles da. Wir haben alles, was wir brauchen. In jeder Gemeinde, sei sie klein, nicht nur FCG, jede Gemeinde. Jede Gemeinde, ob sie klein ist, groß ist, ob sie konservativ ist, ein bisschen modern oder was auch immer. Jede Gemeinde hat das Potenzial, dass das Reich Gottes vom Thron Gottes in diese Welt fließt. Jede Gemeinde. Aber die Frage ist, lassen wir uns einbauen? Lassen wir uns einbauen? Ich weiß gar nicht, wo Jonas gerade ist. Magst du nach vorne kommen zu mir, mein Lieber? Die Bibel lädt uns ein, dieses Bild, was sie uns gibt, du bist ein lebendiger Stein. Dieses Bild mit Leben zu füllen. Du bist nicht dafür gemacht, für dich allein zu stehen. Ein einzelner Stein ist vollkommen nutzlos. Kannst vielleicht noch eine Plane oder sowas abdecken, aber mehr nicht. Und die Bibel sagt, du bist in einer Gemeinschaft zu etwas Größeren berufen. Etwas Großes. Zum heiligen Tempel Gottes. Und dieser damalige Tempel, der war so wunderschön und ehrfürchtig. Und das, was am Berg Sinai passiert ist, wir können uns nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. dass Gottes Herrlichkeit dort herabkommt. Aber der Hebräerschreiber sagt, wir kommen nicht zu dem Berg an Sinai, sondern wir kommen zum Berg Zion. Wir haben Zugriff, Anteil auf Gottes neue, unerschütterliche Welt, wenn wir uns einbauen lassen. Es ist so ein kraftvolles Bild. Und deswegen möchte ich dich fragen, hey, wie gehst du damit um, unter der Autorität des Wortes Gottes zu leben? Ist das dein Fundament, auf dem du stehst? Ist Jesus der Eckstein, dieser kostbare Stein, der in diesem Fundament steht und sagst, an diesem Stein richte ich mein ganzes Leben aus? Damit steht und fällt mein ganzes Leben. Das ist alles, worauf ich aufbaue. Und dann ist die dritte Frage für dich, und sie ist oft die schwerste für uns. Lässt du dich in eine Gemeinschaft einbauen, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet ist? Nämlich Gott groß zu machen, ihm Ehre zu geben, um ihn in dieser Welt bekannt zu machen. Und verpflichtest du dich diesem gemeinsamen Ziel? Hey, Petrus sagt, Gottes Herrlichkeit zu erleben ist nicht unmöglich. Sie ist uns zugesagt. Sie ist ein Versprechen. Und sie geschieht dort, wo Menschen sich in diesen Bau einbauen lassen. Und ich möchte dich ermutigen, dich zu fragen, hey, wo ist ein Schritt für dich, wo Gott zu dir sagt, lass dich in diesen Bau einbauen. Hey, ich sehne mich so sehr nach seiner Herrlichkeit. Ich sehe mich so sehr nach dem, was in seinem Wort steht, dass seine Kraft wirklich in der Lage ist, all das Böse zu heilen und all das Leid zu beseitigen. Und er möchte das auch in unserer Gemeinde tun. Und er möchte es durch dich tun, wenn du dich einbauen lässt in sein Gebäude, den heiligen Tempel Gottes. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dieses kraftvolle Bild. Wir sind nicht einfach nur ein loser Stein, der rumliegt. Wir sind ein lebendiger Baustein, der dazu berufen ist, Teil deines heiligen Tempels zu sein. Teil zu sein von etwas viel Größerem, als wir selbst sein können. Und doch leben wir in einer Zeit, vielleicht war es auch schon immer so, in der wir so stark geprägt sind, für uns selbst zu sein, uns auf uns selbst zu verlassen, um uns selbst zu kümmern. Und ich bete, Herr, dass dieses Bild in uns ja etwas weckt, dass Sehnsucht, wie bei der WM 2014, uns darauf auszurichten, Herr, was möglich ist, wenn wir uns eins machen, wenn wir uns einbauen lassen, uns einander verpflichten, Herr, gemeinsam auf dein Ziel ausgerichtet zu sein und deine Herrlichkeit erleben. Herr, danach sehen wir uns. Wir beten in all unserer Schwachheit, Herr, dass dort, wo es uns schwerfällt, uns einbauen zu lassen, dass du uns neue Hoffnung und neuen Mut schenkst. Ich bete, dass du uns Wege zeigst, was das konkret auch in unserem Leben bedeutet. Sei es deinem Wort, neuen Vertrauen zu schenken, überhaupt vielleicht eine Entscheidung für ein Leben mit dir zu treffen oder uns in diese Gemeinschaft einbauen zu lassen. Ich danke dir, Herr, dass dieses Bild Wahrheit ist und dass es nicht nur ein schönes Bild ist, sondern Realität sein kann, wenn wir diesem Bild folgen, wenn wir deinem Wort Vertrauen schenken und uns einbauen lassen, Herr. Und ich möchte für diesen Weg ja jeden Einzelnen segnen. Amen. Hey, du hast noch die Möglichkeit, jetzt in diesem Song auf das zu reagieren, was Gott vielleicht in deinem Herzen bewegt hat. Und du hast die Möglichkeit, auch gerne für dich beten zu lassen. Links und rechts stehen ganz tolle Menschen, die dir gerne zuhören und für dich beten möchten.